Wie steht es um den Klimawandel im Westmünsterland? Ist es schon kurz vor 12? Diese Frage und viele andere beantworten wir im Radio WMW Podcast mit Raimund Streuk zu den Klimawochen im Kreis Borken.
Die Klimawochen im Kreis Borken, und jetzt sollte man ja meinen, hier bei uns im Westmünsterland ist die Welt noch in Ordnung. Wir haben viel Land und auch ganz, ganz viel Natur. Da dürfte doch eigentlich umwelttechnisch alles im Butter sein. Aber auch bei uns spüren wir den Klimawandel in einigen Städten, in Stadtland zum Beispiel, wird das Wasser im Sommer schon mal knapper. Aber Corona hat uns auch gezeigt, dass es anders geht. Auch bei uns drehen sich die Uhren ein wenig langsamer. Und das liegt vielleicht auch daran, dass wir uns sehr gut überlegen, wann wir mit welchem Gefährt wohin fahren. Das habe ich auch gemacht während meiner Podcast-Serie zu Klimawoche. Heute spreche ich mit dem Umweltwissenschaftler Michael Koppert. Und das machen wir über Zoom. Herr Koppert, die kürzeste Distanz zwischen Wuppertal und Borken, die beträgt 86 Kilometer. Mit meinem Diesel hätte ich heute also rund 6 Euro Sprit gespart, weil wir ja zoomen. Das ist doch schon mal vorbildlich, oder?
Ja, in der Tat. Das ist ganz nett an der ganzen Entwicklung jetzt bei Corona, dass die Leute halt ja viel Homeoffice machen, weniger pendeln. Und das ist tatsächlich auch ein Butter für den Klimaschutz.
Jetzt sind wir mit rund 42 Millionen Autos das Autoland in Deutschland schlechthin. Sind wir nicht damit auch die größten Luftverpester?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, der Verkehrsbereich ist das größte Problem beim Klimaschutz in Deutschland überhaupt. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gemacht, die CO2-Emissionen um 40% zu verringern bis zum Jahr 2030. Geschafft haben wir bisher 0%. Und bis 2030, das sind noch 10 Jahre, ist also so gar nicht mehr zu schaffen. Und mich wundert schon, dass man davor einfach so die Augen verschließt.
Ja, aber sind wir Deutschen, sind wir ein faules, sind wir ein bequemes Volk, weil wir zum Beispiel mit dem Auto auch mal für einen Kilometer den Brötchenkauf in Kauf nehmen?
Naja, das ist eine Unterstellung, dass die Leute das tun. Aber tatsächlich liegen ja 70%, 80% aller Wege unter 5 Kilometer. Also wenn man jetzt über nachhaltige Mobilität spricht, da würde ich jetzt nicht in erster Linie von denen mit denen die in die Pflicht nehmen, die im ländlichen Raum wohnen, wo der Bus 4-mal am Tag fährt. Das sind nicht die, die jetzt möglichst schnell auf Bus und Fahrrad umsteigen sollen. Aber 60% der Menschen wohnen halt in urbanen Räumen. Und die können eigentlich alle sehr gut ohne eigenes Auto leben. Ne? Aber selbst diejenigen, die halt im Bahnhof an der Stadt in ihrem Ort haben und im Zentrum in 10 Minuten sind, fahren auch mit dem Auto. Und die sind tatsächlich bequem. Also die sind so bequem, dass sie sich gar nicht fragen, wie es anders gehen kann. Also ich treffe immer wieder Leute, die sagen, das geht ja auch gar nicht. Ja. Und dann erzähle ich ihnen, dass halt das eine Bahn fährt, und dann sind sie ganz überrascht. Ja. Oder dann heißt es, ja, die Bahn fährt ja 2 Stunden. Fährt die aber nur 1 Stunde. Also man weiß, oder ja, dann bin ich am Bahnhof, dann weiß ich gar nicht, dann kommt man ja gar nicht weiter. Weil die Leute wissen ganz genau, dass es nicht geht, haben es aber nie ausprobiert. Und das ist schon die Bequemlichkeit, das überhaupt mal auszuprobieren.
Wir haben ja Sozialwissenschaft mit dem Schwerpunkt Umweltpolitik und Umweltplanung studiert, sind unter anderem Projektleiter im Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und Sie haben zum Thema Nachhaltigkeit und Verwaltungsmodernisierung promoviert. Da kommt schon einiges zusammen. Mehr Umwelt geht ja fast gar nicht, ne? Aber kann eigentlich zu viel auch nicht so ein bisschen den Blick für die Realität vernebeln?
Was soll das denn heißen? Also, ich bin tatsächlich befasst mit Umweltpolitik, seit ich 14 bin. Seit der Kölner Dom unter Wasser stand, in einem Spiegeltitel. So, das hat mich angefasst, und seitdem habe ich gedacht, das können wir ja wohl nicht so zulassen, und so will ich den Planeten auch nicht den nächsten Generationen übergeben. Ja, und das treibt mich weiterhin an. Vernebelt das meinen Blick? Es ist eher so, dass es natürlich frustrierend häufig ist, ja, wenn man merkt, dass die Themen halt heute immer noch die gleichen sind wie vor 20 Jahren. Aber das in den 90er Jahren, das war so die zweite Kohl-Ära, ist umweltpolitisch quasi nichts passiert. Ja, das war eine absolute Katastrophe. Jetzt, seit 2, 3 Jahren, hat man wieder das Gefühl, jetzt kommt Bewegung rein. Das liegt auch an der Energiewende, die wir in Deutschland angezettelt haben, und viele Sachen. Nur wie gesagt, im Bereich Verkehr sieht es ganz schlimm aus.
Ja, eigentlich, wenn Sie sich so das anschauen, was in der Presse so abgeht, dass wir zu viel Panik machen oder dann doch eher viel zu wenig?
Ja, Panik gemacht wird schon. Was ist zu viel? Also die Leute sind irgendwie abgestumpft. Ja. Und das ist aber ein allgemeines Phänomen. Beim Rauchen in den 70er, 80er Jahren, es gab so viele Berichte, wie gefährlich das Rauchen ist. Die Leute haben trotzdem weiter geraucht. Also, und das war ja, sag mal, die Gefahren des Rauchens. Die sind für mich persönlich ja noch unmittelbar und real. Die sind zwar erst in 20, 30 Jahren, also wenn ich jetzt mein Leben lang rauche, dann verkürze ich meine Lebenserwartung ja um locker 10 Jahre. Das sind einfach Fakten. Ne? Und trotzdem schaffen wir das zu verdrängen. Also das Katastrophenszenario, dass ich elend sterbe, ist ja schon unmittelbar und trotzdem können wir verdrängen. Die Klimagefahr, die ist so abstrakt und so weit weg, was in 2050 passiert, so, das können die Leute hervorragend verdrängen. Also sie sind sich rational darüber klar, nicht? Und dann heißt es ja, schlimm, da muss auch was geschehen und deswegen sind ja 80-90% der Bürgerinnen finden Klimaschutz wichtig. Aber selber sein Verhalten zu verändern, das wäre zu viel erwartet.
Das Thema Umwelt hat ja in den letzten Jahren, kann man glaube ich sagen, die Gesellschaft durchaus auch ein Stück weit gespalten. Besonders gerne am Pranger stehen ja aktuell auch die Grünen, obwohl die ja in den Umfragen konstant immer höher kommen, werden die Grünen ja auch ziemlich angefeindet und wie realitätsfern in Sachen Umwelt bezichtigt. Rein zufällig sitzen Sie ja in Osnabrück auch noch als Grüner im Rat der Stadt.
Ja, ist ja kein Zufall. Aber wie werden wir bezichtigt?
In Sachen Umwelt so ein bisschen realitätsfern. Ne? Die Grünen, die spinnen ja. Sind ja alles Spinner und ach, alles, was sie...
Okay. Also der Ausstieg aus der Atomkraft war realitätsfern, nicht? Der ist schon längst Realität. Die Energiewende war auch realitätsfern. 1992 noch haben die großen Energiekonzerne Anzeigen geschaltet. Da stand drin, dass die erneuerbaren Energien beim Strom auch langfristig nicht mehr als 4% beitragen können. Langfristig. Jetzt sind wir schon fast bei 50%. Also da frage ich mich schon, wer hier realistischer ist. Ja. Klar braucht man Visionen und klar erscheint das manchmal sehr weit weg. Ja. Aber der Kohleausstieg, ja, das war auch, da war ich ja selber, konnte ich das vor 10 Jahren gar nicht glauben, was jetzt Realität ist. Der Ausstieg ist beschlossen, er wird auch hoffentlich viel schneller kommen als bisher. Und auch der Verbrennermotor wird nicht, das Ende läutet sich jetzt schon ein. Das sind bloß die letzten Zuckungen der Automobilindustrie und auch eine mutlose Politik, die noch weiterhin beschützen. Übrigens ein politischer Fehler. Nicht, wenn die Politik hier einen klareren Fahrplan vorgeben würde, dann würde die Industrie auch mit den Innovationen nachziehen und hätte am Markt international damit bessere Chancen. Also da müsste Politik im Prinzip der Autobranche auf die Sprünge helfen.
Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, unter anderem, und Sie haben mehrere Bücher geschrieben, war unter anderem Energiewende, aber fair, wie sich die Energiezukunft sozial tragfähig gestalten lässt. Das ist natürlich auch immer, gerade in der jetzigen Diskussion, ja, immer gefundenes Fressen für die Gegner. Was meinen Sie denn? Stehen wir vor dem Abgrund, direkt am Abgrund, oder sind wir eigentlich schon weit drüber?
Das ist ja die Frage jetzt 5 vor 12. Ist die Klimaerwärmung geht dynamisch weiter. Das ist gar nicht mehr zu stoppen. Man kann nur das Allerschlimmste, nämlich 4, 5, 6 Grad verhindern. Also insofern sind wir schon über einen kritischen Punkt hinaus. Aber ich sehe es halt sportlich. Die Situation wird schwieriger, man kann sie immer noch bewältigen und man kann immer noch das Schlimmste verhindern, sagen wir mal so. Auch was Artenvielfalt und so anbelangt. Die Böden, die Gewässer, die nach und nach verseucht werden. Das sind ja alles Zeitbomben.
Ich weiß nicht, Herr Koppert, wann Sie das letzte Mal einen animierten Comicfilm geguckt haben, aber es gibt ja einen Film, der heißt Ice Age, jetzt taut's. In dem Teil geht es also darum, dass quasi die Pole schmelzen, um das ganz einfach zu formulieren, und die Natur überflutet wird, was im Film vielleicht mehr spaßig rüberkommt, ist jetzt nicht so realitätsfern, oder?
Nein, ja, die Pole schmelzen. Also, und zwar viel schneller als gedacht. Und ein Problem, das sind so Kopplungseffekte. Das haben wir bei der Tundra und verschiedenen Aspekten. Also das ist wie so Domino-Effekte. Wenn das eine eintritt, dynamisiert, also beschleunigt das andere. Beim Nordpol, also beim Packeis, ist es halt so, das schmilzt. Das schmilzt jetzt viel schneller als gedacht. Drumherum, also das Eis schmilzt, hat ja die Sonne reflektiert zum guten Teil. Und wenn das jetzt kleiner wird, dann erwärmt sich das Wasser durch die Sonneneinstrahlung viel schneller. Und das verstärkt wiederum das Abschmelzen der Polkappen. Also hier muss man sagen, die vermeintlichen Horrorszenarien von vor 10, 15, 20 Jahren sind jetzt, es ist jetzt viel schlimmer als gedacht. Aber es ist halt eine schleichende Katastrophe. All das geschieht allmählich und da schlottert jetzt keiner mit den Knien. Deswegen lässt keiner sein Auto stehen.
Ja, guck mal, wir können auf dem Mond fliegen. Wir bauen, ja, als Autonation bauen wir richtig, richtig tolle Autos und wir kennen die künstliche Intelligenz. Können wir nicht irgendwie so einen überdimensionalen Rasensprenger bauen, der da in der Antarktis unentwegt schneit? Und ich meine, Wasser ist doch satt vorhanden. Eigentlich Wasser ist doch nicht das Problem, oder?
Ja, also was Sie jetzt ansprechen, ist ja sogenannte Geoengineering. Tatsächlich könnte man zum Beispiel die Atmosphäre mit Schwefel begasen, also man mit Flugzeugen Schwefel austrägt. Das würde die Reflexion wieder erhöhen und den Treibhauseffekt etwas eindämmen. Aber das sind alles, ich sag mal, das sind Ingenieursfantasien, die man also auch schwer ausprobieren kann. Aber wenn man es machen würde, das wäre technisch denkbar, tatsächlich. Man müsste es, also man wüsste nicht, welche Effekte das hat auf das Klima. Das Klima ist schwer berechenbar und man müsste es die ganze Zeit tun. Und sobald man kurz damit aufhören würde, würde die Erwärmung schlagartig um 1-2 Grad wiederum zunehmen. Also alle Klimaexperten sagen eigentlich, lass da mal lieber die Finger davon.
Sie haben es gerade angesprochen, ja, Bus und Bahn, Auto etc. pp. Was können wir denn eigentlich noch machen, gerade hier bei uns auf dem Land im Westmünzland? Wir sind sehr, sehr ländlich geprägt. Da sind wir schon so ein bisschen aufs Auto angewiesen und Bus und Bahn. Das ist jetzt bei uns eher so suboptimal ausgebreitet. Ne? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Naja, also gerade eben habe ich ja erwähnt, dass diejenigen, die im ländlichen Raum sind, wären für mich jetzt nicht die ersten Adressaten, die möglichst schnell auf Bus und Bahn umsteigen sollen, wenn das gar nicht da ist. Es muss erstmal da sein. Problem ist, selbst wenn es da ist, ich weiß nicht, was für im Münsterland jetzt für Bahnhöfe da sind, aber es werden ja einige da sein, die einen schnellen Anschluss haben nach Münster. Und wenn die Leute, die da wohnen, die müssen sie erstmal dazu bekommen, dass die auch mit der Bahn fahren. Um die geht es erstmal. Wenn alle, die das verfügbar haben oder einen Schnellbus vor der Tür haben, wenn die das machen würden, dann hätten wir nur halb so viel Verkehr. Aber nehmen Sie jetzt, ich wohne ja in Osnabrück-Bielefeld. Da wurde die A33 ausgebaut. Mittlerweile hat sich die Fahrzeit, was weiß ich, auf eine gute halbe Stunde verringert. Früher war es über eine Stunde. Die Bahn braucht eine Stunde. Also manche denken, die braucht 2 Stunden, aber sie fährt nur eine Stunde. Man hat also systematischen Anreiz geschaffen, das Auto zu benutzen. Oder nehmen Sie Dresden. Die Parkgebühren sind seit 2006 gleich geblieben, sind nicht angehoben worden. Das Nahverkehrsticket ist 50% teurer. Also die Leute werden regelrecht motiviert, das Auto zu benutzen. Wir sind also Lichtjahre von einer Politik, die systematisch Fahrradfahren und Bahnfahren bevorzugt, entfernt. Ja, solange die Bundesregierung, also unser Andi Scheuer, noch Straßen bauen lässt und Umgehungsstraßen gebaut werden, das wird Leute motivieren, mit dem Auto zu fahren. Und im Übrigen natürlich auch die Spediteure und Amazon und Rewe und Zalando, die bauen ja immer mehr Logistikzentren auf. Apotheken bauen Logistikzentren auf. Und überall muss transportiert werden. Und Andi baut fleißig weiter Straßen, damit das auch alles schön transportiert werden kann. Kreuz und quer durch Europa.
Da ist was dran. Herr Kuppert, ich würde noch mal ein Buch von Ihnen zu sprechen kommen. Schluss mit der Ökomoral. Wie wir die Welt retten, ohne ständig daran zu denken. Klingt nach einem Comic und erst recht nicht nach einem grünen Politiker.
Es ist auch tatsächlich meine Erfahrung, dass die ganze Moralisierung nervig sein kann. Ja? Also nur mal so, ich versuche ganz vieles richtig zu machen. Ich habe kein eigenes Auto. Ich bin in meinem Leben kaum geflogen. Esse wenig Fleisch. Lalala. Ja? Aber es wird... Man findet immer einen Haar in der Suppe. Ne? Dann sagt man, ja, aber du bist ja gar nicht Veganer. Und bei dem Veganer sagt man, ja, aber deine Schuhe sind auch noch aus Leder. Ja, oder er kommt einer mit, sagt, kauf ein Carbon-Fahrrad. Und dann sagt der Kollege, ja, aber weißt du überhaupt, was für einen ökologischen Rucksack Carbon hat? Also das kann auch sehr freudlos werden. Und den Friday for Future-Demonstranten, das fand ich auch gegen Gipfel, haben ja einige vorgeworfen, ja, ihr seid ja auch schon mal geflogen. Ja? Und wer schon mal geflogen ist, der darf ja gar nicht mehr für den Klimaschutz demonstrieren. Also kann man sich dann durch Moralisierung extrem blockieren. Gleichzeitig Ethik und Moral ist sehr wichtig, sonst würde ja keiner sich für den Klimaschutz interessieren. Also ist nicht falsch zu verstehen. Aber tatsächlich geht es bei mir darum, also Schluss mit der Ökomoral ist ja tatsächlich ein Buch mit Kurzgeschichten, also ganz gefällig. Klolektüre, sagte neulich jemand. Aber das basiert auf dem Konzept der Ökoroutine. Das ist ein anderes, dickeres Buch. Und da beschreibe ich halt, dass es darum geht, dass es nicht darum geht, dass die Leute die richtigen Produkte kaufen, sondern dass die Produkte, die man kaufen kann, dass die sich verändern. Und dafür haben wir eine Zustimmung bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das wollen die Bürger. Bloß selber verzichten oder sein Verhalten ändern, Das schaffen die Leute nicht.
Wo fängt bei Ihnen die Ökomoral an und wo fängt der Ökoterrorismus an? Ist Greta Thunberg für Sie eine Ökoterroristin?
Nein, um Himmels Willen. Sie ist die eine derjenigen, die ist jetzt, warum auch immer gerade sie, aber alles hat seine Zeit, die es geschafft hat, Menschen zu mobilisieren. Also Friday for Future ist ja eine Bewegung, die von Greta Thunberg angestoßen wurde. So faszinierend und irre das scheint. Und diese Bewegung hat Druck im Kessel erzeugt. Also da sind die Eltern, haben auch gedacht, ja, stimmt eigentlich, da muss endlich mal was geschehen. Da haben die Grünen bei der Europawahl 30% gekriegt. Ja, und mit einmal sind alle wach geworden. Also es gäbe kein Klimapäckchen ohne diese Friday for Future Bewegung. Und das ist genau auch das Plädoyer von Schluss mit der Ökomoral. Leute, engagiert euch. Ja, es ist politischer Protest ist wichtiger als privater Konsumverzicht. So, das ist meine Kernbotschaft. Und dass es enorm wichtig ist, dass die Menschen sich engagieren. Und man merkt das auch in Gesprächen mit Politikern. Den Reformern fällt es leichter, sich mit ihrer Politik durchzusetzen, wenn sie merken, es gibt Druck von der Straße. Insofern, jede Form von Engagement, das muss keine Partei sein, das kann eine Demonstration sein, das kann eine Mitgliedschaft sein, eine Initiative. Aber alles ist besser, als nur zu Hause vorm Fernseher zu sitzen und die Zustände zu beklagen.
Sie haben es gerade schon ganz kurz nebenbei immer so ein bisschen erwähnt. Was macht ein Michael Koppertz denn für die Umwelt? Sie fahren Fahrrad, Sie haben kein Auto. Wie kommen Sie, Wuppertal, Osnabrück, das sind ja schon mal Strecken, die kannst du mal nicht eben so mit dem E-Bike fahren, ne?
Ja, fahre ich selbstverständlich mit der Bahn. Ich mache eigentlich alles mit der Bahn. Also das kann ich mir gar nicht leisten, mit dem Auto zu fahren. Ich kann ja in der Zeit arbeiten mit der Bahn. Also mit dem Auto sind sie auch 1,5 Stunden nach Wuppertal von Osnabrück aus unterwegs. Mit der Bahn, ja, jetzt ist eine Baustelle längere, dauert 2 Stunden. Aber normalerweise 1 Stunde 40. Aber in der Zeit kann ich arbeiten. Gut, ich fahre, bin sowieso nur einen Tag die Woche da. Ich habe eine halbe Stelle. Aber manche Kollegen aus Münster, die fahren täglich. Und für die ist das Arbeitszeit. Also ich kann einen Manager nicht verstehen, der seine Mitarbeiter mit dem Auto fahren lässt. Da würde ich sagen, hier komm, fahr erste Klasse. In der Zeit kannst du wunderbar arbeiten. Das ist wirklich eine Verschwendung, eine unglaubliche Verschwendung. Ich würde aber auch von meinen Mitarbeitern auch nicht erwarten, dass er in die letzte Provinzkaff mit dem Überlandbus fährt. Dann fährt man halt, was weiß ich, jetzt bis nach Münster. Und wenn der Ort, wo man hin muss, dann sehr blöd liegt, dann fährt man halt mit dem Carsharing-Wagen von Münster aus los. Und Carsharing mache ich natürlich.
Wie lebt denn Ihrer Meinung nach jemand, der sich genau richtig der Umwelt gegenüber verhält? Gibt es sowas oder kann man das gar nicht pauschalisieren?
Ja, wie gesagt, also ich versuche schon sehr viel richtig zu machen. Aber es geht auf jeden Fall noch viel besser. Man könnte noch viel richtiger leben. Mein CO2-Rucksack liegt jetzt bei 5 bis 6 Tonnen. Also für mich persönlich im Jahr. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 11 Tonnen. Also es ist schon sehr schwer, auf diesen Schnitt zu kommen. Trotzdem, das Ziel ist 2 Tonnen. Davon bin selbst ich noch sehr weit entfernt. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt schaffen sollte. Aber das zeigt halt auch, die Strukturen müssen sich verändern. Wir kriegen das nicht persönlich hin. Und hier ist Politik gefragt. Und Politik kann nicht sagen, so wie Julia Klöckner, du entscheidest, nicht, du hast die Verantwortung. Das ist Quatsch. Wir müssen einen politischen Rahmen dafür schaffen, damit Politik das tut. Dafür brauchen wir darum den Bürgerinnen und die Bürgerinnen, dass sie nämlich Druck machen und sagen, wir wollen die Veränderung. Alles perfekt machen, das, wie gesagt, das kann freudlos werden. Also man kann nicht alles perfekt machen. Und meistens, das habe ich auch schon mehrmals erlebt bei Freunden und Bekannten, dass sie dann alles ignoriert haben, weil sie gesagt haben, ich habe jetzt keinen Bock mehr.
Glauben Sie, dass E-Mobilität da als ja, wir sind ja nun mal der Autostaat schlechthin oder wir meinen, wir sind das, wir meinen, wir müssen immer Auto fahren. Glauben Sie, dass die E-Mobilität da eine sehr gute Alternative sein könnte?
Ja, es muss. Es ist halt die Frage, wie viel. Ich halte es nicht für realistisch, dass diese 42 Millionen Privat-Pkw, es sind ja gewerblich noch ein paar, viele Millionen mehr, dass die einfach auf elektrisch umgestellt werden und damit ist das Problem gelöst. Die Zahl der Autos muss sich verringern. Also die Szenarien, die ich kenne, sagen halbieren. Ja, und diese restliche Anteil, der halt elektrisch betrieben. So, das wäre ein Fahrplan, das wäre ein Szenario, wie wir im Verkehrsbereich die Ziele erreichen können.
Herr Kupper, zum Schluss noch eine Frage fürs Gewissen vielleicht. Wenn wir jetzt alle ein bisschen weniger von allem machen, also weniger Fleisch, weniger Auto, weniger kaufen, sind wir dann noch zu retten, im wahrsten Sinne des Wortes?
Nein, also das gelingt Ihnen ja sowieso nicht. Ja, nach den Vorträgen, also früher war es auch so, dann gehen viele Leute raus, ja, ich muss jetzt endlich mal anpacken, ich will es jetzt auch mal richtig machen und ich esse jetzt mal weniger Fleisch und ich fliege weniger. Das hält 2 Wochen, dann geht alles weiter wie bisher. Was die Leute wirklich können, also angenommen, sie sind jetzt geflogen und jetzt haben sie ein schlechtes Gewissen, da kann man bei Atmosphäre kompensieren, das ist aber nur das eine. Was richtig effektiv wäre, wenn sie zum Beispiel, wenn irgendwo eine Demonstration stattfindet gegen den Ausbau eines Flughafens, fahren sie hin. In Frankfurt zum Beispiel wird jeden Montag gegen den neuen Tunnel demonstriert. Na, die Leute brauchen Unterstützung. Das sind ja meistens nur die Anwohner. Ja, die Zuhörer, die sollen alles umsetzen, wovon sie meinen, dass sie das gut hinbekommen. Nicht mehr Fahrrad fahren, damit tut man sich selber auf jeden Fall auch einen Gefallen. Aber da, wo man denkt, boah, das fällt mir jetzt echt schwer, würde ich immer sagen, okay, lass es, aber engagier dich. Mach irgendwas. Misch dich irgendwie ein. Und wenn es nur einmal im Jahr eine Demonstration in Berlin ist.
Michael Kopeitz, für mich kein Ökoterrorist, aber ein besonderer Wissenschaftler, der ein wenig mehr hinter die Kulissen schaut und uns Mut macht, dass doch noch nicht vielleicht alles vorbei ist, wir aber definitiv aus unserer Komfortzone heraus müssen und das relativ schnell. Herr Kopeitz, herzlichen Dank und alles Gute.
Ja, ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
Wie steht es um den Klimawandel im Westmünsterland? Ist es schon kurz vor 12? Diese Frage und viele andere beantworten wir im Radio WMW Podcast mit Raimund Streuk zu den Klimawochen im Kreis Borken. Jetzt als Download und zum Anhören auf radiowmw.de. Radio WMW. So klingt zu Hause.